Freitag 22.
Aha!
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 11 Milliarden Zuschlag zahlen alle mit. Kommentar zur BVG-Reform. Frauen, nehmt diese Reform an. BVG-Revision, diese Vorlage ist ein Albtraum. Und die BVG-Reform hat Mängel, aber wer sie ablehnt, stärkt die linke Umverteilungspolitik. Mit diesen Schlagzeilen begrüße ich Sie herzlich heute zu Radio Einfluss nach der Sommerpause zu unserem sozialethischen Gespräch. Heute zum Thema, was macht denn eigentlich die zweite Säule so kompliziert? Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Carlo Knöpfel. Er ist Professor für Sozialpolitik und soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Herzlich willkommen, Carlo. Danke, dass du dir Zeit nimmst heute Abend.
Grüezi miteinander.
Ja, wie betrifft dich und bewegt dich eigentlich die BVG-Vorlage persönlich, wo wir am nächsten Sonntag darüber abstimmen?
Seit dem März bin ich Rentner und Rentner und Rentnerinnen sind von dieser Vorlage nicht betroffen. Ihre Renten sind fixiert, garantiert und die laufen weiter, unabhängig davon, was wir bald entscheiden werden.
Und um was geht es jetzt genau in dieser Vorlage? Was muss man in Betracht ziehen, wenn man die anschaut?
Also der Anstoß für die Reform war die lange Phase von der Tiefzins oder gar Negativzins. Das heisst, dass das Kapital, das man hier anspart, und das wird angelegt in den Finanzmärkten, das hat wenig Rendite erbracht und dann hat man Angst gehabt, dass die Kapitalstücke, die Leute ansparen, dann nicht mehr länger, um später eine gute Rente zahlen zu können. Das zweite ist der demografische Wandel. Das wissen wir alle. Die Leute werden älter. Und die Berechnungen, die die Pensionskassen machen, wie viel Rente sie pro Monat dürfen auszahlen, hängt ganz stark von der Lebenserwartung ab. Und weil die Lebenserwartung eben in den letzten Jahren gestiegen ist, ist das ein zweites Argument gewesen, zu sagen, wir müssen das System an die neuen Gegebenheiten anpassen. Was man dabei muss wissen, ist, dass die meisten Pensionskassen beide Probleme bereits gelöst haben. Das sind sogenannte umhüllende Pensionskassen, wo das gesamte Kapital versichern, nicht nur das obligatorische. Und dort sind die Anpassungen längst erfolgt. Und das haben Sie vielleicht auch in der Zeitung gelesen, dass angeblich 85% von den Versicherten gar nicht von der Reform betroffen sind, sondern nur die 15%, die nur im obligatorischen Teil einen Versicherungsschutz haben.
Jetzt hast du gesagt, ursprünglich sind die Negativzinszeiten gewesen und Demografie, wenn man das jetzt so ein bisschen aus einer distanzierten wissenschaftlichen Optik anschaut, sind das Gründe, die tatsächlich nach einer Reform rufen oder geht es auch um etwas anderes?
Also das sind damals Gründe gewesen, die nach einer Reform gerufen haben, aber die Reform ist so, also die Arbeit an der Reform ist so lang gegangen, dass sich die Probleme quasi von selber aufgelöst haben. Also wir wissen, die Finanzmärkte funktionieren jetzt wieder einigermaßen. Also die Renditen auf dem angesparten Kapital sind deutlich höher. Und auch die meisten Pensionskassen haben sich an die gestiegene Lebenserwartung eben anpasst, so dass eigentlich die beiden Ursachen, warum man eigentlich etwas muss ändern, sehr quasi obsolet geworden sind.
Und gleich gibt's jetzt einen Prozentsatz von Leuten, die betroffen sind. Sind das jetzt spezielle Leute oder sind das Leute wie du und ich? Oder was ist das Merkmal von den Leuten, die von dieser Reform betroffen sind?
Also der Kern von der Reform ist ja die Absenkung vom Umwandlungssatz von 6,8 auf 6%. Jetzt, was heisst Umwandlungssatz? Sie müssen sich vorstellen, Sie sparen Kapital an bis zum Moment, wo Sie in Pension gehen. Wenn Sie dann eine Rente beziehen wollen, muss die Pensionskasse überlegen, wie viel Sie monatlich Ihnen dürfen auszahlen, so dass das Kapital, das Sie angespart haben, bis in die durchschnittliche Lebenserwartung würde ausreichen. Und das nennt man den Umwandlungssatz. Er wandelt sozusagen das Kapital in eine Rente um. Und jene, die wenig verdienen und einen tiefen Kapitalstock haben, die sind eben genau nur in dem sogenannten obligatorischen Bereich versichert. Und für die schenkt das ein, weil sie statt einer Rente von 6,8% dann plötzlich nur noch eine Rente von 6% bekommen. Das macht man darum, weil eben dass der angesparte Kapitalstock wegen der gestiegenen Lebenserwartung länger muss anheben. Und wenn er länger muss anheben, heisst das eben, dass pro Monat weniger Rente ausgezahlt werden.
Jetzt gehört ja auch zu dieser Vorlage noch so eine, wie soll ich sagen, Anpassung, dass tiefere Einkommen bereit sind, die obligatorische zweite Säule hineingehen. Das mag ja auf der einen Seite interessant sein, aber wer trifft das und was hat das für Auswirkungen auf die Leute? Kann man da etwas sagen?
Also das System ist ja so, dass man einen vorobligatorischen Lohnanteil hat. Das ist der Koordinationsabzug von heute von 22.050 Franken. Dann kommt der obligatorische Teil, der geht bis zu einem Lohn von 88.200 Franken und dann kommt der überobligatorische Teil. Was man jetzt macht oder vorsteht in der Reform ist, dass man den Koordinationsabzug anders berechnet, nämlich dass man nur 20% vom Lohn nicht mehr versichert. Und das heisst, das Einkommen, also tiefere Einkommen mit einem sehr viel höheren Lohnanteil nachher in der zweiten Säule versichert sind und damit auch später mal eine höhere Rente werden haben. Was man aber dazu sagen muss, ist natürlich, dass der höhere Lohnanteil auch finanziert werden muss. Das bedeutet, dass dann Leute, damit sie eben später eine höhere Rente haben, auch mehr Lohnprozent abgezogen wird. Das heisst, im Hier und Jetzt haben sie ein tieferes verfügbares Einkommen. Das ist der Preis dafür, dass sie später einmal vielleicht eine höhere Rente haben. Kritisiert wird, dass das für viele, vor allem für jene mit ganz tiefen Einkommen, die Rechnung kaum aufgeht. Die kommen praktisch mit einer AHV und Ergänzungsleistungen aufs gleiche Niveau wie AHV und die neue BV-Rente. Der Unterschied ist einfach, dass sie für die Ergänzungsleistungen nichts mehr zahlen, weil das wird über Steuern finanziert, während sie für den Rentenanteil, wo sie aus der zweiten Säule bekommen, eben mit einem Lohnprozent das mitfinanzieren müssen. Und das ist die Kritik von links, dass sie sagen, Rentenbeschiss, dass man muss quasi, um auf ein gleiches Einkommen im Alter zu bekommen, jetzt mehr muss zahlen als vorher, wo man einfach das mit der AHV und der Ergänzungsleistungen berechnet bekommen hat.
Genau, und von der anderen Seite heisst es ja, wenn man das ablehnt, dann eben hat das etwas mit, man teige dann die Umverteilung fördern. Ist denn die Pensionskasse einfach etwas, was ich nur für mich allein mache? Oder gibt es da noch andere Werte, die leitet, ausser ich selber?
Also das Erste ist, dass die Pensionskasse keine individuelle Versicherung ist. Man ist immer als Gruppe versichert, nämlich alle, die in der Pensionskasse als Aktive oder als Rentner gezählt werden. Das heisst, es gibt eine gemeinsame Anlagestrategie, da hängen alle mit drin, oder? Wenn die Anlagestrategie nicht gut funktioniert und die Rendite tief ist, dann schauen alle in den Mond. Oder wenn sie eben gut angelegt ist und hohe Rendite produziert, profitieren auch alle davon. Das ist mal das eine solidarische Element. Das zweite solidarische Element ist dann, wenn man im Moment von der Pensionierung sich entscheidet, eine Rente zu beziehen. Habe ich ja gesagt, dass die Rentenhöhe, der Umwandlungssatz, sich an der durchschnittlichen Lebenserwartung ausrichtet. Wenn Sie jetzt über die durchschnittliche Lebenserwartung alt werden, dann ist es so, dass die Pensionskasse Ihnen weiterhin eine Rente auszahlt, obwohl Sie gar kein Kapital mehr haben, aus dem die Rente können finanziert werden. Das heisst, auch da gibt es eine Solidarität im Bereich von der Rentner und Rentnerinnen, die früher noch sterben, hinterlassen Geld, hinterlassen einen Teil von ihrem Kapital, mit dem Pensionskassen nachher die Rente von Seilen können zahlen, die länger leben. Wenn sie aber sich entscheidet, im Moment vor der Pensionierung das ganze Kapital rauszunehmen, dann müssen sie selber schauen, wie sie damit geschäften, und vor allem müssen sie sich selber eben dann irgendeine Rente auszahlen, obwohl sie ja nicht genau wissen, wie lange das lenkt. Und wenn sie eben hoffentlich sehr alt werden, könnte das dann plötzlich zum Problem werden, dass sie gar nicht mehr so viel Geld haben und am Schluss vielleicht sogar im schlimmsten Fall von AV und Ergänzungsleistungen müssen leben.
Könnte man denn sagen, dass BVG auch die Ungleichheit durchaus verstärkt, die wir in unserer Gesellschaft haben?
Ja, es ist einfach so, dass natürlich die besser verdienenden quasi mehr Kapital ansparen, wo dann wieder mehr Rendite erzeugt, oder? Das ist der sogenannte Zinseszinseffekt, wo natürlich bei höheren Summen stärker zu Buche schlägt. Insofern ja. Was man aber in den letzten Jahren eben gehabt hat, ist, dass die also in deren Tiefzinsperiode insbesondere hat man gesehen, dass die Rentnerinnen und Rentner ihre Rente nicht mehr vollständig können finanzieren. Und dann haben die Aktiven und natürlich die besser verdienenden Aktiven stärker als die anderen. Von denen hat man gewisse Rendite, Gewinn weggezogen und genutzt, um die Rente zu finanzieren. Aber wie gesagt, das ist eine Episode gewesen vor ein paar Jahren. Mittlerweile hat sich sogar umgekehrt. Gibt Berechnungen, die zeigen, dass jetzt die Rentnerinnen und Rentner so gut dran sind, dass man für ihnen wieder Geld kann abzwacken, um die Aktiven zu alimentieren.
Jetzt ist ja immer das Unwort Umverteilung in dieser Diskussion drin. Wie kann man das einordnen, wenn man jetzt das so ein bisschen vom grossen Ganzen anschaut, jetzt in der BVG? Also,
ja, eben, ich glaube, die Umverteilungsthematik und auch die Kritik, wo man der Linken sagt, ihr wollt ja nur umverteilen, die hat eher damit zu tun, dass das gleich, also die Balance zwischen der ersten Säule der AV und der zweiten Säule der beruflichen Vorsorge, dass die eben auch zur Diskussion steht. Die Linke sagt eigentlich, wenn man wirklich den Leuten will eine gute Altersvorsorge gewähren, wo wenig verdient haben, dann ist es gescheiter, das über die erste Säule, über die AHV zu machen, als über die zweite Säule, weil sie eben dann viel zu viel selber mitzahlen müssen. Das heisst, aus der Sicht von der Linken wäre es besser, eine Revision von der AHV zu machen, wo man zum Beispiel die Minimalrente deutlich würde erhöhen. Und das ist natürlich dann der Punkt, weil die Frage war ja, wie wird man die erhöhte Minimalrente finanzieren? Und da wird natürlich im Wesentlichen die besser verdienten zur Kasse betten, weil die mehr einzahlen in der AV, als sie später mal Rente bekommen. Und das mehr, wo sie einzahlen, das wird dann eben gebraucht, um zum Beispiel die erhöhte Minimalrente zu finanzieren. Und das wird kritisiert, das sei eine Umverteilung von oben nach unten. Man kann dann, also, die Art von Umverteilung ist sozusagen bei der Geburt von der AV schon drin gewesen. Das ist nicht eine neue Erfindung, das ist immer so gewesen. Und was man heute als Umverteilung bezeichnet, hat man lang als Solidarität bezeichnet. Eine Solidarität von denen, wo es besser geht, zugunsten von denen, wo es nicht so gut gegangen ist. Denn man muss immer wissen, die Höhe von der Renten ist wie das Spiegelbild von dem, wie man sein Erwerbsleben verbracht hat. Wer nie gut verdient hat, der hat auch später keine gute Altersrente. Und die, denen, wo es immer schon gut gegangen ist, die haben auch später eine bessere Altersvorsorge.
Mhm. Wer würdest du jetzt sagen, bei dieser Vorlage, das ist ja immer eine wichtige Frage, wer gewinnt denn jetzt und wer verliert?
Ja. Das ist die 1-Million-Frage in dieser Geschichte, will heißen, das weiß niemand. Ich erinnere an die Medienkonferenz von der Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider, wo sie dann auf die Frage, haben auch Journalisten sie so gefragt, oder? Und ihre Antwort ist die einzig mögliche, sie müssen ihre Pensionskasse anrufen, und ich kann das ihnen dann sagen. Das will heißen, dass wir haben so viel Stellschrauben, wir haben jetzt noch in dem Gespräch noch gar nicht alle angesprochen, in der Reform, dass niemand so genau kann sagen, was der Nettoeffekt ist und welche Gruppen einen wirklichen Vorteil und einen Nachteil haben. Ich mache ein Beispiel. Eine Stellschraube ist auch die Höhe von der Lohnprozent. Heute haben wir 4 verschiedene Abzugshöhen nach Alter. Wenn Sie mit 25 bis 34 sind, das heute 7% und das geht dann auf bis zu denen, wo 55 und älter sind, wo es 18% ist. Und die 18% hat man oft gesagt, ja, das führt dann dazu, dass ältere Leute, die arbeitslos werden, zu teuer sind und darum werden sie nicht mehr angestellt. Empirie zeigt, dass das ein ganz kleines Moment ist, warum sie nicht angestellt werden. Das geht viel mehr, haben viele von denen leider gesundheitliche Probleme oder sind nicht mehr so gut qualifiziert am Arbeitsmarkt. Die Kosten muss man, also die Zusatzkosten, die Lohnnebenkosten, das muss man eher relativieren. Aber man hat trotzdem wollen etwas Gutes machen, in Anführungszeichen, hat gesagt, okay, wir gehen jetzt runter auf 14%. Und zwar für alle, die über 45 sind, die müssen nur noch 14% Lohnabzug haben, also 7% beim eigenen Lohn, 7% der Arbeitgeber. Aber das Resultat ist, dass jetzt alle ab 45 weniger Kapital werden ansparen, weil sie eben nicht mehr 15 bzw. 18% einzahlen, sondern eben nur noch 14% auf ihres Kapital aufgestockt wird, oder? Und das ist eigentlich etwas, das hätte man gar nicht so richtig bis jetzt diskutiert, aber das ist für mich eins von den negativsten Aspekten von der Reform, dass es eigentlich zu einer impliziten Rentenkürzung wird kommen für die über 45-Jährige, und zwar auf immer, weil ja die Reform nach einer Übergangszeit auch so wird weiterlaufen. Und das wird zu Überraschungen führen für viele, die gar nicht damit gerechnet haben. Also man kann das dann ablesen am Pensionskassenausweis, den kennt man vielleicht, da kriegt man immer all ja am Anfang zugeschickt, oder? Da ist immer eine Projektion drin, wenn es so normal weitergeht, dann wird man so einen so hohen Kapitalstock haben. Und wenn wir die Reform annehmen, werden alle eine Überraschung haben, dass dann plötzlich die Annahme, wie hoch der Kapitalstock ist, deutlich zurückgenommen werden wird. Und ich glaube, dann erst werden viele realisieren, was die Folgen von der Reform gewesen sind.
Du hast ja noch von anderen Stellschrauben geredet, die in der BVG-Regelung eine Rolle spielen. Welche vergisst man denn häufig jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Vorlage Stellschrauben, wo man eigentlich müsste etwas machen oder könnte etwas machen?
Ja gut, also wir haben von dem Koordinationsabzug geredet, oder es gibt dann noch man hätte noch so Rentenzuschläge, oder? Weil man die Absenkung führt natürlich zu tiefen Renten und die kann man nicht rechtzeitig wieder kompensieren. Dort nimmt man bei den tieferen Löhnen, kann das bis zu 200 Franken pro Monat gehen. Das ist auch so ein Thema, oder? Das ist das, was du vorher angesprochen hast, dass du 17 Milliarden alle zahlen müssen. Das bezieht sich eben auf die 15 Jahre mit einer Kompensationszahlung, wo die Pensionskassen müssen finanzieren aus ihren Reserven oder allenfalls durch Erhöhung von der Lohnprozent. Das andere, die dritte Stellschraube ist die sogenannte Absenkung von der Eintrittsschwelle. Man ist nicht schon von vornherein einfach bei einer Pensionskasse versichert, sondern man muss ein minimales jährliches Einkommen haben. Das wird auch nochmal abgesenkt von heute 22.050 Franken auf 19.845 Franken. Die Absenkung hat zur Folge, man schätzt, dass das etwa zusätzlich 70.000 Erwerbstätige, und das sind vor allem Teilzeitschaffende Frauen, neu in die Pensionskasse reinkommen. Aber eben, wenn sie dort reinkommen mit tiefem Lohn, dann müssen sie eben ihre Lohnprozent zahlen, und das heisst, sie haben fürs Leben, wo der Lohn eh schon klein ist und sie schon knapp dran sind, haben sie für die Finanzierung von ihrem Alltag weniger Geld. Und im schlimmsten Fall könnte das sogar dazu führen, dass man da mit der Reform eine neue Gruppe von Working Poor kreiert, oder dass da eine neue Gruppe von Working Poor entsteht, also von Haushalt, wo zwar geschafft wird, wo aber das Lohneinkommen, das verfügbare Einkommen nicht existenzsichernd ist.
Jetzt ist ja so, dass ja, die Gesetze, wenn es BVG, die sind immer reformbedürftig. Jetzt aus deiner Perspektive, wenn du jetzt könntest eine Reform anzetteln, wo müssen wir denn anschrauben, damit es gerechter wird?
Also ein Thema, oder? Es ist ja, gerade die Reform ist ja sehr umstritten. Nutzt sie der Frau oder schadet sie der Frau?